unsere Natania, die ist 3 Wochen vor einem kompletten Lockdown in Panama auf die Welt gekommen. Wir haben dann irgendwann gemerkt, die reagiert nicht normal. Und haben aber bald einmal also der Verdacht, den wir keinen bestätigt sehen, oder sie eigentlich nicht gehört. Und es war natürlich schon extrem aufreibend, gewesen, ein Kind zu haben, wo irgendwie etwas nicht stimmt. Man kann es nicht wirklich sauber abklären. Sind da oben in den Bergen ohne Internet, kaum mit Telefonanschluss. Also wir müssen irgendwo auf den Berg steigen, um telefonieren.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Warum wählt man ein ganz bescheidenes Leben? Ein Leben unter den Ärmsten. Wenn man hier bei uns in der Schweiz einen super Job hätte, den man gut verdient, Sicherheit, gute Schulbildung für die Kinder und ja, einfach ein ruhiges Leben. Das alles hätte er nämlich können haben. Mein Gast heute im Vis-à-vis, der Daniel Manale. Das ist eine Frage, die mich wirklich beschäftigt hat. Wie kann es sein, dass man freiwillig den Weg wählt, der mühsam ist und einen manchmal auch in Gefahr bringt? Der Daniel Manale wohnt und arbeitet mit seiner Familie seit mehreren Jahren in Panama. In einem Land in Mittelamerika. Panama ist zum Teil in der Stadt modern unterwegs, hat aber ganz viele Orte, wo Menschen unter den einfachsten Bedingungen leben und extrem arm sind. Und genau dort hat es Daniel hergezogen. Er erzählt uns seine Geschichte. Ich freue mich, bist du mit dabei im Vis-à-vis. Ich bin Trud Stutz. Hey Daniel, ich freue mich mega, dass wir zusammen da können sein, dass wir zusammen das Gespräch führen. Ist ja nicht selbstverständlich. Du bist nicht so viel in der Schweiz, gell? Herzlich willkommen einmal im Vis-à-vis.
Ja, danke.
Hey, wenn ich dich jetzt einfach so kennenlernen würde, ohne irgendwie deine Geschichte zu kennen, würde ich denken, da hockt ein Schweizer von mir, du siehst europäisch aus. Jetzt hast du aber deine Kindheit und auch die letzten 8 Jahre überhaupt nicht hier in der Schweiz verbracht, sondern zu Panama. Und nicht einfach nur zu Panama, sondern auch, ihr seid beim ärmsten indigenen Volk von Panama, bei den, Ngwe, sagt man nicht.
Nabe.
Also es ist so ein indigenes Volk. Mhm. Und das ist extrem arm. Dort habt ihr als Missionare gelebt. Bist du jetzt mehr ein Panameño, habe ich nachgelesen, oder bist du mehr ein Schweizer? Was würdest du sagen?
Als Kind habe ich immer mich ganz stark dafür eingesetzt, gesagt, ich bin ein Panamai, also ein Panameño. Wo ich jetzt nach doch 17 Jahren in der Schweiz, da bin ich ja zurückgekommen zum Studieren, im 2001. Und wo ich dann zurückgekommen bin, im 18. mit meiner Familie, ich bin schon einer von dort auch, ich bin dort aufgewachsen, ich kann abstimmen dort. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich eigentlich vom Denken her schon viel mehr ein Europäer, ein Schweizer bin. In dem Sinn bin ich so ein bisschen, was man häufig bei so Leuten sagt, die in verschiedenen Kulturen aufwachsen, bin ich ein bisschen alles und doch nichts. Hm. Also ich bin auch kein richtiger Schweizer.
Das ist gerade herausfordernd, gell?
Ja, wobei ich mich eigentlich, sage jetzt mal, mit dem gut, ich habe jetzt mit dem nie ein Problem gehabt. Für mich, ich bin einfach, wenn ich in der Schweiz bin, bin ich da und bin Schweizer. Wenn ich Deutscher bin, fühle ich mich auch noch halber Deutscher, weil meine Mutter ist ja Deutsche. Und in Panama, ja, ich bin von dort, ich liebe das Land, ich bin dort aufgewachsen, aber das Denken merke ich schon, da tue ich mir sehr schwer und möchte mich gerade auch da einsetzen, dass dort sich vielleicht einiges verändert.
Mhm. Was haben ihr denn gemacht in Panama? Also wir gehen dann noch genauer darauf ein, aber wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt vor allem jetzt, wo wir eben bei dem Volk gelebt haben, das so arm ist.
Ja, für uns war das Erste, wo wir auch gesagt haben, wir möchten mal dort mitten rein, unter ihnen leben. Sind dann auch, wo wir 18 ausgewandert sind, haben wir dort ein Gelände gesucht, wo wir ein Haus bauen können. Relativ einfaches Holzhäusli, sage ich jetzt mal. Und haben einfach mal unter Leute in der Nähe der Leute leben. Ich auch, ein Großteil ist auch von meiner Zeit, ist gewesen, dass ich landwirtschaftliche Sachen probiert habe. Ich komme zwar nicht aus dem Bereich, aber wenn alle um dich herum, sage ich jetzt mal, über 90% Kleinbauern sind und du willst eigentlich diesen Leuten helfen, dann ist es eigentlich mein Anliegen. Du musst eigentlich ein bisschen schauen in dem Bereich, wie könnte man dort etwas machen.
Ich bin eigentlich vom Elektroingenieur ein bisschen zum Bauer geworden.
Ja, genau. Ich habe ja später noch Theologie studiert und dann auch noch Entwicklungshilfe. Ich sage jetzt mal mehr aus dem Bereich Entwicklungshilfe dann in die Richtung gegangen. Aber hatte theoretisch in dem Sinne eigentlich nicht viel gehabt. Man müsse vieles einfach aneignen und ein bisschen selber probieren.
Und wenn man sagt extrem arm, weißt du, was heisst das? Wie leben denn die Menschen?
Jetzt ist es nicht so, wie man sich das vielleicht aus gewissen Kontext in Afrika denkt, wo die Leute wirklich zu wenig zu essen haben. Also die Leute haben grundsätzlich schon eigentlich das, was sie brauchen. Mindestens auch Kohlenhydrat. Es ist jetzt schon so, dass sie häufig nicht eine gesunde Ernährung haben. Das sind schon auch, ich sage mal, die leben von einem Tag auf den anderen. Die haben, sind Selbstversorger ursprünglich. Das heisst, sie haben selber abgepflanzt, was sie brauchten, so zum Überleben. Heute braucht man natürlich auch noch viele andere Sachen, wie Schuhe, Kleider, die man ja auch einfach muss kaufen. Das können sie ja nicht einfach selber alles herstellen. Und in dem Sinn, wenn man jetzt einfach so die Standards nimmt, von halt von außen, man sagt, und nach Einkommen, wirtschaftlichem Einkommen, man hat, rechnet, sind sie einfach unter der 2-Dollar-Grenze grundsätzlich mal gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt genau jetzt ist. Aber die
Was
Armut.
Heißt das? Also unter 2 Dollar?
Pro Tag.
Okay.
Also das ist das, wo man sagt, das ist extrem Armut. Also da rechnen wir die Ärmsten von der Welt, unter die Grenze kommen. Es ist jetzt aber nicht so, dass es nur ist, dass sie zu wenig Geld haben, sondern die Armut geht viel tiefer, dass sie eigentlich eine totale Hoffnungslosigkeit haben, dass sie keine Perspektive haben, dass sie in einem Land leben, wo ihnen immer wieder das Gefühl gibt, ihr seid nichts, ihr könnt nichts. Und sie eigentlich total eigentlich fertig gemacht haben. Also für die Nabi ist eigentlich krass, dass sie, obwohl sie die Ureinwohner sind, das sind ja so quasi Indianer, hat man früher noch gesagt, also die dort gewesen sind, schon immer. Mhm. Und sie bekommen eigentlich in Panama das Gefühl, ihr gehört eigentlich nicht dazu, ihr seid so ein bisschen wie die Ausländer in unserem Land. Und das alles zusammen, nebst den vielen Sachen, die sie auch mit Ängsten vor Geistern und Sachen, wo sie kaputt machen, wo einfach letztendlich dazu führen, dass die Leute sich wie nicht können, gesund auch entwickeln oder einfach nicht möglich ist, das zu machen, was sie gerne hätten. Also auch beruflich natürlich. Sie sind wie verknurrt, viele, dass sie einfach die gratis, oder nein, nicht gratis, aber die Billigarbeiter vom Land sind, also die Kaffee ernten, damit wir einen günstigen Kaffee haben in Europa und so. Und weil sie einfach nicht die Chancen haben, die halt andere bekommen, so.
Also ich merke schon, wenn du redest, ich spüre da, es ist eine grosse Leidenschaft da, wo ich auch dorthin immer wieder zurückziehe, gell? Und warum du als Elektroingenieur, der da in der Schweiz richtig gut verdient hast, gewählt hast, dass ihr dort in das arme Volk zurückgeht, über das reden wir dann noch ganz viel mehr später. Jetzt würde ich gerne einfach ein bisschen deine Kindheit zurückschauen. Du bist ja schon in Panama geboren und aufgewachsen, 1982 auf die Welt gekommen, gell? Hast noch 3 jüngere Schwestern. Die Eltern waren Missionare gewesen. Ihr habt auch dort ländlich gewohnt. Heisst das, ihr habt auch schon dort unter so Völkern gewohnt?
Wir haben in einer ganz ähnlichen Gegend gelebt, wo wir jetzt auch die letzten Jahre unterwegs waren, aber nicht im indigenen Gebiet selber. Das war dort vor über 40 Jahren noch mal ein bisschen anders gewesen, noch mal einiges komplizierter. Dort haben meine Eltern so quasi am Rand von dem Gebiet gelebt, haben unter Latinos geschafft, also auch unter, also das ist die Mischlingsbevölkerung. Aber auch, mein Vater ist dort schon sehr viel unterwegs im indigenen Gebiet, damals noch viel mehr zu Fuß, als man heute mit dem Auto ist. Genau, aber es ist eigentlich genau die gleiche Gegend gewesen, wo quasi auch meine Eltern schon unterwegs gewesen sind. Mhm. Von dem haben mich auch heute noch viele gekannt. Einfach,
ja, sicher. Genau. Ja. Ist zurückgekommen einfach in deine Heimat, oder? Ja,
ja, das ist auf eine Art auch speziell gewesen, wenn man gerade beim Thema Mission überlegt man sich irgendwo in ein fremdes Land zu gehen, ist für mich eigentlich darum auch nie der erste Plan gewesen, dort auf Panama zurückzugehen. Aber hat sich dann so ergeben oder erwiesen, sage ich jetzt mal. Und das ist in dem Sinn schon cool gewesen, weil ich habe auch Vorteile, dass ich ein Einheimischer bin. Ich muss auch nicht aufs Maul hocken. Ich kann Missstände ansprechen, muss nicht Angst haben, dass ich irgendwie ausgewiesen werde. Ich kann mich gar nicht ausweisen. Also.
Stimmt, ja, genau. So gut. Hey, aber weißt du, Missionare, wenn ich das höre oder wenn man das hört, ich habe schon das Gefühl, dass sind auch gewisse Vorurteile um oder so Bilder, die man hat im Kopf, irgendwie so Menschen, die einem anderen Volk oder andere Kultur einfach etwas überstülpen will. Begegnest du auch noch so Vorurteile?
Ja, da muss ich auch sagen, ich habe mir oder tu mir eigentlich schwer, den Titel oder den Jobbeschreib zu brauchen in der Schweiz, weil ich merke, der ist einfach extrem negativ behaftet.
Schon, oder? Ja.
Ich werde langsam, glaube ich, ein bisschen mutiger. Am Anfang habe ich mich mehr, meine offizielle Jobbeschreibung ist christliche Entwicklungshelfer. Tönt vielleicht ein bisschen weniger in die Richtung. Aber je länger, je mehr wollte ich eigentlich den Begriff brauchen, weil ich finde, der ist eigentlich nicht negativ. Und da wird von Europa her, hat man schon viele Ideen, was das heisst. Logisch ist viel Negatives auch passiert, gerade die Kolonialgeschichte in Panama, wo der christliche Glaube so mit dem Schwert und der Bibel den Leuten um die Ohren geschlagen wurde, ist beides. Mhm. Da, zu dem stehe ich sicher nicht. Jetzt, was wir machen, zum Beispiel, wir sind also schon einerseits total begeistert von unserem christlichen Glauben. Wir glauben, dass es absolut nichts Besseres gibt. Das ist auch etwas Cooles. Und in dem Sinn wünschen wir das jedem Mensch auch. Aber wir sind jetzt dort nicht einfach nur, dass wir sagen, wir möchten irgendwie Leute zu unserer Kirche bekehren. Zum Beispiel, wir sind jetzt hier in der Schweiz in einer Freikirche, aber in Panama arbeiten wir mit ganz verschiedenen anderen Freikirchen. Also es geht überhaupt nicht um unsere Kirche in dem Sinn. Wir sind auch haben eine Organisation gegründet, die eigentlich mit allen zusammen schafft und wollen eigentlich mehr auch die Leute unterstützen, die dort sind. Und uns liegt natürlich auch ganz fest am Herzen, nicht nur jetzt einfach sagen, wir wollen diesen Leuten von Gott erzählen und dass sie irgendwo gläubig werden, sondern wir wünschen uns, dass ihr das ganze Leben kann verändert werden. Und da glaube ich, ist gerade der christliche Glaube die beste Voraussetzung. Also ich habe Entwicklungshilfe studiert, wie gesagt, und je länger, je mehr komme ich einfach zur Überzeugung, die beste Art, dass sich ein Land, Menschen verändern können, Hoffnung schöpfen, ist eigentlich letztendlich durch, wenn man glaubt, was Gottes Wort auch sagt und das lebt, nicht nur glaubt, sondern wirklich das auch macht. Und in dem Sinn, ja, sind wir Missionare. Der Begriff selber kommt ja vom Thema, also Mission, wir haben eine Mission. So wie ein Botschafter eigentlich auch eine Mission hat, man redet auch von dem so. Es ist ein Auftrag, also wir haben einfach einen Auftrag. Unser Auftrag ist jetzt, dass wir den Abend Hoffnung vermitteln wollen. Und in dem Sinn sage ich schon, ja, sind wir Missionare, aber nicht im Stil, dass wir missionieren. Das ist ja das, was man sich so vorstellt. Ja, genau. Man tut die Leute fast etwas aufzwingen.
Ja, genau.
Da bin ich auch ganz fest, also da schaffen wir auch nicht in die Richtung, dass wir sagen, wir machen irgendeinen Anlass, damit die Leute kommen. Wir schenken etwas und dann müssen sie noch das hören. Das ist nicht unser Ansatz. Wir helfen den Leuten ganzheitlich, auch mit Wasserprojekten und so. Und es ist dann nicht nur, dass sie nachher noch etwas von uns hören. Wobei auch, man muss sagen, in Panama bei den Indigenen ist die Trennung, dass Gott und so da gar nicht so reingehört, ins alltägliche Leben ganz anders. Für die ist das viel natürlicher.
Mhm.
Also das ist nicht so, dass ich dann sage, hey, wir beten am Anfang, das sagen sie selber. Obwohl jetzt da vielleicht einige hat, die gar nicht christlich sind, aber Beten gehört dazu.
Und auch, weil sie wie mehr die geistliche Welt so integrieren, oder? Könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass es so wie Geister gibt, ist für sie wie normal oder so eine unsichtbare Welt gibt. Kann man das so sagen?
Ja, für sie ist, also dass es einen Gott gibt, ist eigentlich für niemanden eine Frage. Und ich habe viel in Panama die Leute oder auch bei den Indigenen, aber auch nicht Indigenen fragen, du, wie steht es bei dir um Gott? Und das ist dann nicht so ein Thema, wo man auch nicht redet. In der Schweiz ist ja etwas wie so ein Tabuthema, wo voll, man in Ruhe gelassen werden muss. Und das ist dort nicht so. Dass, sag mal, die Narben stören sich absolut nicht am Thema, dass da Leute kommen, ihnen die gute Nachricht zu bringen, missionieren. Was schon sehr heikel ist, ist immer wieder, dass die von außen kommen, immer wieder die sind, die alles bestimmen. Auch im Kirchenbereich. Wo wir, der Geld hat auch Macht. Da läuft schon vieles auch heute noch schief. Und das ist schon problematisch dort, aber weniger jetzt, dass die Botschaft, die da gebracht wird, da sind sie auch sehr offen. Sie haben auch in ihrem ursprünglichen Glauben, haben sie das schon drin. Also sie glauben an einen Schöpfer Gott. Das ist ganz spannend.
Mhm.
In dem Sinn, wenn du mit der christlichen Botschaft kommst, ist das für sie nicht etwas anderes.
Mhm.
Es ist eigentlich, passt voll in ihr Ding hinein, nur dass der Schöpfer Gott, den sie glaubt haben, eigentlich nichts mit ihnen zu tun wollen. Und da ist natürlich cool, wenn man eine Botschaft hat aus der Bibel, wo man merkt, dass es ein Gott, der einen liebt, der alles für einen gibt und eine Beziehung zu uns hat. Und das ist natürlich ganz eine coole Nachricht für sie, die auch viel auf das angesprochen haben.
Mhm. Deine Eltern waren ja eben schon Missionare gewesen und du hast das mega gut erlebt. Das war für dich jetzt nicht irgendetwas gewesen, was dich mega eingeschränkt hat oder eingegangen hat, gell? Also du hast schon, haben sie ähnlich gearbeitet wie du?
Es war eine andere Zeit gewesen. Ich bin stark der Strateg. Ich bin eine Organisation am Gründen, wo man ganz viele Leute mobilisieren will. Sie haben ein bisschen anders geschafft, würde ich sagen. Aber das Anliegen war genau das Gleiche gewesen. Ich muss sagen, ja, also für mich ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin irgendwie schon speziell aufgewachsen natürlich in einem anderen Umfeld wie jetzt hier in der Schweiz. Aber in dem Sinn, ich bin in einer christlich geprägten Familie aufgewachsen, habe viele Sachen können machen. Es hat schon gewisse Sachen gegeben, wo auch ein Druck da ist. Also ein Beispiel ist, dass uns schon stark gesagt wurde, ihr müsst auch ein Vorbild sein. Also man hängt doch ein bisschen mit im Ganzen, oder? Wenn du das oder das machst, dann wird es vielleicht schwierig, oder? Also man hat schon irgendwie müssen auch ein bisschen spuren.
Mhm.
Ich bin aber jetzt nicht der Typ gewesen, dass ich irgendwie da rebelliert habe oder gefunden, ich muss irgendwie da ausscheren. Wir haben eigentlich in dem Sinn, oder ich gerade auch, haben das schon gesehen, was meine Eltern machen, das geschätzt. Und was für mich schon immer wichtig ist, im Sinn einerseits gesehen, dass meine Eltern nicht nur den Glauben predigt haben, sondern dass wirklich auch die Heim gelebt haben. Sie sind nicht perfekt. Wir sind überhaupt keine perfekte Familie gewesen. Es ist halt auch mal laut geworden und alles mögliche, wie es halt so ist in einer Familie. Aber wir haben den Glauben gelebt die Heim. Und das ist für mich schon bis heute eigentlich das gewesen, wo ich gesagt habe, das wollte ich auch. Das wollte ich auch so in meiner Familie, dass wir nicht nur über Gott reden zum Beispiel, sondern auch das leben. Und da in dem, der Herausforderung ist man das Leben lang, weil man merkt immer wieder, dass man noch nicht dort ist, wo man gerne sein will, eigentlich auch.
Und das ist so, gell, dort, wie es in der Familie ist, das ist so das echte Leben, gell. Ist schon spannend, dass das dich fast am meisten geprägt hat. Sonst sagst du, hast du eigentlich eine normale Kindheit gehabt? Das habe ich so lustig gefunden im Vorgespräch, dass du wie sagst, ja, ich habe eigentlich normale Kindheit gehabt, einfach irgendwo in Panama, nicht in dieser Sicherheit von der Schweiz, ja, eigentlich.
Ja.
Oder hast du dich doch sicher gefühlt?
Ich habe mich schon sicher gefühlt. Etwas muss ich sagen, auch gerade zum Thema normal aufgewachsen, ich bin sehr dankbar und froh, dass meine Eltern, ich habe bis in die vierte Klasse Fernschule gemacht, die Heime. Da bist du so ein bisschen die Heime das Zeug am machen. Und nachher haben sie uns eigentlich in die lokale Schule gesteckt. Also zuerst eine christliche, vierte und fünfte Klasse. Und dann bin ich froh, dass ich eigentlich ganz normal, ich bin in eine katholische Schule gegangen. Mhm. Und da in dem Sinn, ich habe mich müssen in einem normalen Umfeld zurechtfinden. Haben müssen, ja, auch lernen, wie, einfach mit den normalen Sachen, die es in der Schule gibt. Bis hin, dass man mal muss aufpassen, dass man nicht in eine Schlägerei verwickelt wird oder was auch immer. Und das hat einfach, ich denke, das ist für mich sehr wichtig, dass ich da nicht irgendwie geschützt von der ganzen Umwelt aufgewachsen bin. Ich würde meine Kinder auch nie jetzt einfach ins Homeschooling tun. Wir haben sie jetzt auch in der öffentlichen Schule genau aus dem, weil wir sagen, ja, das System ist dort vielleicht nicht ganz so gut wie in Panama.
Ja, eben genau, dass sie dann die gleiche Bildung haben. Hast du nicht Angst vor dem, dass sie irgendwie nicht die gleiche Bildung bekommen?
Wir sagen immer, wir suchen in einer Möglichkeit, wo wir haben, die beste Optionen für unsere Kinder. Und im Moment ist zum Beispiel jetzt die öffentliche Schule, wo jetzt ein paar Minuten von uns die Heime weg ist, die beste Option, weil wir auch glauben, dass gerade die sozialen Sachen, die sie lernen, in diesem Umfeld einfach das Beste ist. Mhm. Und ich habe damals mich recht gut zurechtgefunden in der Schweiz, auch zum Studieren da. Mir sind schon nicht alle Optionen offen gestanden. Also ich hätte jetzt nicht einfach so locker an die ETH können, sage ich jetzt mal. Aber für das Tech hat es gut gelangt. Und ich denke, da schauen wir einfach Schritt für Schritt, was für unsere Kinder wirklich das Beste ist. Weil es ist schon so, dass wir sagen, es kann nicht sein, dass wir ein ganzes Volk auf dem Herzen haben, wo wir ihnen helfen wollen und dann unsere Kinder quasi darunter leiden müssen. Das darf auf keinen Fall passieren. Ja.
Mhm. Du bist sowieso ein mega guter Schüler gewesen, gell? Also die Schule ist dir leicht gefallen. Du bist sehr wissbegierig gewesen. Du hast die naturwissenschaftliche Highschool gemacht, gell? Und hast noch ein bisschen Basketball gespielt. Das hast du mir gesagt, aber du bist nicht so gut gewesen, gell?
Ja, sportlich bin ich schon. Mittelmaß, sage ich jetzt mal, auch nicht ganz schlecht gewesen.
Ja.
Bin so ein bisschen breit gefächert. Aber ja, schulisch ist mir schon immer eigentlich recht einfach gefallen. Und das ist auch ein Vorteil. Gerade wenn es vielleicht das Schulsystem nicht so gut ist, wenn man ein guter Schüler ist, auch selber noch ein bisschen wissbegierig, dann kann man sich auch viele Sachen auch selber so ein bisschen auch eignen.
Mhm.
Aber da bin ich natürlich auch sehr überrascht worden in Panama. Es ist ganz anders wie in der Schweiz. Das bin ich gar nicht gewöhnt gewesen. Bin dort, wo ich in die 5. Klasse aufs System dort gewechselt habe. Und ich habe einfach gelernt, so wie ich es immer gemacht habe und meine Prüfungen gemacht. Und Ende Jahr habe ich dann herausgefunden, die machen dann Notendurchschnitt über die ganze Schule, über das ganze Jahr. Und dann war plötzlich, dass man quasi der Schulbeste ist.
Oh, wow.
Aber das habe ich gar nicht gesucht. Und,
ja.
Aber von dort an, ich war schon auch ehrgeizig, habe ich das natürlich gehalten bis Ende Schulkarriere. Aber es ist eigentlich krank, dass man da so auf Noten schaut. Und es spielt gar keine Rolle, was man lernt. Hauptsache, man hat eine gute Note.
Mhm. Also du hast einen Ehrgeiz gehabt im Schulischen und hast wirklich wollen sehr gut sein. Also ich meine, es hat sich ja auch bezahlt gemacht. Also du hast ja dort eigentlich wollen Missionspilot werden. Also Mission hat dich auch schon dort gereizt, gell, als Junge. Also hast du nicht irgendwie gedacht, ich möchte ganz etwas anderes machen. Mission hat dich von Anfang an eigentlich gepackt. Bist dann aber zurückgekommen in die Schweiz und hast da können Elektrotechnik studieren. Das ist ja, also bist knapp 19 gewesen. Ja, eben mit dem Schulabschluss und so von dort, das hat funktioniert, dass du da hast können studieren. Nicht nur mega viel zwischendrin hast müssen machen. Ein Praktikum noch, gell? Das hast du noch müssen machen.
Ja, dass es alles klappt, ist wirklich von südlicher Sicht ein Geschenk. Das ist damals, das ist ja doch noch, das ist jetzt ein paar Jahre her, vielleicht auch noch relativ noch ein bisschen einfacher gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute wäre. Wir müssen einen Prozess machen, um den Schulabschluss anerkennen zu lassen. Mein Abschluss ist als Handelsmittelschulabschluss anerkennt worden. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was eigentlich ist. Aber es war ein Mittelschulabschluss, der lange zum Fachhochschule zu machen. Und weil ich aber keinen technischen Hintergrund hatte, hat es geheißen, müsse ich einfach noch das Praktikum machen. Und dort war es cool, dass es auch erlaubt wurde, dass ich das auf einem Missionsschiff gemacht habe, im Maschinenraum. Also da bin ich noch in Südostasien unterwegs gewesen. Und das hat dann sehr gut gewesen, auf dem Technischen. Aber es ist einfach cool, dass es so flexibel war, dass ich das auch machen konnte. Und dann bin ich im September in der Schweiz gelandet, Und im Oktober hat ein Studium angefangen.
Ja. Also wie ein Zwischenschritt auf dem Schiff. Es ist nicht gerade so, weil es ist ja wahrscheinlich schon ein riesen Kulturschock, dass du, also stelle ich mir das vor, es ist ja ein ganz anderes Leben in der Schweiz, oder nicht? Oder ist es ein Reverse Culture Shock, sagt man doch auch, oder?
Ja, ich habe keinen Reverse Culture Shock gehabt, weil ich ja nie da gelebt habe. Ich bin ja in dem Sinn gar nicht ein richtiger Schweizer gewesen.
Also ihr seid auch nicht irgendwie in die Ferien gekommen?
Wir sind schon so für ein paar Monate hergekommen, aber das ist durch das, ist, dass man immer da in einem Gastland, Ferienland. Also ich in dem Sinn, ich bin schon in die Schweiz gekommen, aber ich habe noch nie in der Schweiz schon gar nicht allein gelebt. Ist in dem Sinn schon etwas anderes. Für mich ist, wie du es angedeutet hast, sehr gut gewesen, dass ich dort ein Zwischenjahr hatte, ganz weg von Panama. Dann auf dem Schiff in verschiedenen Ländern in Asien. Und dann zum Zurück und dann in die Schweiz kommen, wo ich durch das nicht so wie alles immer am direkt Vergleichen bin. Häufig, was ich auch teilweise bei anderen beobachtet habe, ist, dass man dann immer so am Vergleichen ist und immer so ein bisschen auch, ja, das andere ist viel besser. Und für mich ist ganz klar gewesen, ich kann wollen, in die Schweiz kommen. Das ist nicht, dass meine Eltern gesagt haben, ich kann da wollen den Beruf auch lernen. Zuerst hatte ich zwar anders im Kopf gehabt. Und in dem Sinn ist das schon eine Entscheidung von mir gewesen und dann habe ich mich einfach voll reingegeben. Es war schon streng gewesen. Also im ersten Jahr Studium habe ich eigentlich nichts anderes gemacht als nur lernen.
Ja, die Sprache und so, das war kein Problem gewesen. Das haben wir daheim geredet, Schweizerdeutsch, oder?
Wir haben daheim Deutsch geredet, Schweizerdeutsch, Allgäuerdeutsch, so eine Mischung, Panama-Deutsch, Banale-Deutsch, wie man das sagen ich habe schon am Anfang Mühe gehabt mit dem Schreiben. Gut, das ist jetzt im technischen Studiengang nicht ganz so relevant. Hat aber ein Fach gehabt, wo man halt mir Aufsatz schreiben und da habe ich bei der ersten Ding einen 2,5 oder so bekommen. Der hatte gar kein Mitleid gehabt und genau. Das ist schon am Anfang eine Herausforderung gewesen, aber ich bin eigentlich relativ schnell in das reingekommen. Und man merkt es wahrscheinlich bis heute noch bei mir, wenn ich schreibe, dass ich vielleicht nicht die ganze deutsche Schulkarriere gemacht habe. Aber grundsätzlich habe ich das dann doch relativ schnell mich da können anpassen. Genau.
Aber jetzt kommst du daher, hast keine Familie, keine Freunde da, es ist alles neu, die Kultur ist neu, die Sprache ist neu, eigentlich auch, also ja, nicht ganz so neu, aber also weißt du, du redest gar nicht so fest über das, aber hast du das einfach so können easy handeln?
Ja, ich glaube, was schon ganz stark geholfen hat, das Ganze ist natürlich über einen Freund von meinen Eltern vermittelt worden, wo dann jemand aus einer Kirche mir ein Zimmer da angeboten hat, dann konnte ich in einer Familie leben. Und durch das bin ich automatisch auch in dieser Kirche drin gewesen. Das war eine Kirche, die ich nicht gekannt habe. Und doch ist man halt, das ist das Coole auch am christlichen Glauben, man ist eigentlich dann überall relativ schnell daheim. Man hat einfach Leute, wo man in die gleiche Richtung geht. Und so bin ich sehr schnell auch in der Jugendgruppe gewesen, und auch in dieser Kirche, wo ich dann auch bald auch mal mitgearbeitet habe. Und obwohl ich die Leute vorher nicht kennt, dann würde ich sagen, bin ich sehr schnell dort wie so ein bisschen in einem sozialen Umfeld gewesen, wo mich auch getragen hat dann letztendlich. Ja. Und ja, es war eine Herausforderung gewesen. Ich hatte auch Heimweh.
Ich war
der Erste, der von die Heime weg ist, natürlich. Aber ja, ich habe das wollen und es war gut gewesen, letztendlich.
Also du hast es gut geschafft, bist gut integriert worden. Hast dann eben studiert, bist Elektroingenieur geworden und das ist ja ein Beruf, der dir extrem Spass gemacht hat. Also du bist da richtig aufgeblüht, gell?
Ja, also das erste Jahr nach dem Studium war nicht ganz einfach gewesen. Dort hatte ich eine Stelle, die nicht so ganz passte, wo auch nicht so klar war, was ich machen muss. Das Schlimmste für mich ist, wenn ich nichts zu tun habe oder nicht so klar weiss, genau. Aber nachher, die zweite Stelle, die ich hatte, das war wirklich einfach cool gewesen. Ich bin am Schluss in der Softwareentwicklung gelandet. Und es war etwas, wo ich einfach immer gesagt habe, ich habe ein gut bezahltes Hobby. Und habe mich dort wie erholt von, ich habe die Kirche sehr aktiv mitgeschafft. Und für mich ist das Arbeiten wie so ein bisschen die Ergänzung dazu gewesen, wo ich auch aufschnaufen konnte. Und das habe ich schon sehr, sehr gern gemacht. Auch einfach, es ist eine coole Arbeit gewesen und dann auch natürlich auch noch gut zahlt. Dann ist es doppelt, macht es doppelt Spass, sage ich jetzt mal, ja.
Und gleich hat dich die Mission nie losgelassen. Du hast wie immer wieder zurück, gell? Oder in das Berufsfeld überhaupt rein?
Ja, das ist eigentlich schon immer ein bisschen mein Plan gewesen. Ich habe schon immer gesagt, ich komme in die Schweiz studieren, 2 Jahre arbeiten, Erfahrung sammeln und dann gehe ich wieder. Bei mir ist immer schon wichtig gewesen, gerade wenn ich auch Menschen helfen will, dass ich auch selber schon ein bisschen wie im Leben gestanden bin. Ist mir sicher von daheim auch so vermittelt worden. Aber ich habe das schon es ist jetzt nicht einfach so, dass mir das aufgedruckt wurde, das habe ich auch so gesehen. Ich habe dann bald einmal gemerkt, dass mit 2 Jahren arbeiten hat man nicht wirklich Lebenserfahrung und darum hat sich das auch in die Länge gezogen. Aber eigentlich habe ich schon immer den Wunsch gehabt, obwohl, ich muss auch sagen, dass für mich ganz klar auch war, dass ich nicht jetzt irgendwie mehr Mission habe, als wenn ich jetzt irgendwie ins Ausland gehe. Also ich will für Gott leben in meinem Alltag. Das, was ich habe, soll Gott hören. Und ich will auch da, wo ich bin, ein Licht sein. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich will jetzt dann mal etwas Besseres machen. Was ich schon gemerkt habe, bald einmal auch beim Arbeiten, ich habe es geliebt. Aber je länger, je mehr sind auch meine Mitarbeiter ins Ausland verleiht worden, die ich hatte oder die wir zusammen geschafft haben. Und dann war es dann nur noch so ein bisschen über Computer am Kommunizieren. Und mir hat eigentlich wirklich so gefällt der Sinn von dem Ganzen. Also, es war eine coole Arbeit gewesen, aber ich habe mich gefragt, was tue ich da der Welt jetzt etwas Besseres? Also, tue ich in einer Firma helfen, dass ich vorangehen kann. Aber, und das hat mir dann schon ein bisschen gefällt. Mhm. Das war für mich schon ein ausschlaggebender Grund gewesen, gesagt, nein, ich möchte eigentlich etwas mehr oder mich einfach wie nicht an meinem, bin noch nicht der Fisch gewesen, der in seinem richtigen Wasser war.
Obwohl dich so wohl gefühlt hast, ist schon spannend, dass dich der Wohlstand, weißt, die Sicherheit, die man da in der Schweiz hat, hättest du ein schönes Haus können bauen und weiss ich was alles, das hat dir wie zu wenig gegeben, dass wie dich für das Leben entschieden hättest. Also da ist einfach etwas gewesen, wo mehr,
das
mehr will.
Das hat mich eigentlich gar nicht gereizt. Klingt vielleicht jetzt sehr cool, aber also meine Eltern haben auch ein Leben geführt, noch viel, also wenig abgesichert wie mir, die haben jetzt zum Beispiel nur AHV in das Minimum eingezahlt, also die haben sich gar nicht abgesichert gross. Und doch habe ich gesehen, es ist ein erfüllendes Leben. Es ist ein Leben, das wirklich auch cool ist und man sich für andere Menschen einsetzt. Und in dem Sinn ist das für mich gar nicht Aussicht gewesen, wo ich dann meine jetzige Frau kennengelernt habe, das erste, wo eine von den Sachen, die ich gesagt habe, ist, mit mir wirst du sicher mal kein Haus haben. Weil das nicht ist etwas, was ich anstrebe.
Sicher, das war das erste gewesen.
Das haben wir zwar mittlerweile, aber das ist nicht in meinem Lebensplan hineingelegt, weil ich für mich das gar nicht angestrebt habe.
In Panama dann, ja.
Genau.
Also ja, 2010 hast du ja geheiratet, deine Andrea, gell? Und eben Mission hat dich beschäftigt, hast du wie gewusst, wohl du willst in die Richtung, du das jetzt ein bisschen abkürzen, dass wir nachher wieder weiter können. Also du hast dann noch eine Bibelschule gemacht, du musst mich nachher korrigieren, wenn nicht alles stimmt, gell? 2010 hast du deinen Job gekündigt, das ist eher umgekehrt, glaube, du hast 2010 deinen Job gekündigt, ihr habt im gleichen Jahr geheiratet, du hast noch eine Bibelschule gemacht, hast dann noch als Jugendarbeiter gearbeitet, 2014 sind wir auf eine Weltreise, um mal zu schauen, wo könnt ihr euch hinziehen, was Andrea dazu gemeint hat, das möchte ich dann auch noch wissen, aber irgendwie ist Panama euch einfach wieder so aufs Herz gekommen oder ihr habt einfach gemerkt, hey, es zieht da irgendwie dorthin, obwohl sie eigentlich deine Heimat ist und du hast überhaupt nicht vorgekommen, dort wieder zurückzukommen. Hast noch ein Entwicklungshilfsstudium gemacht, wie du vorher gesagt hast. Und 2018 sind ihr ausgereist mit zwei kleinen Kindern. Einer davon war gerade mal halbjährig gewesen. Oh, ich weiss noch, wo mein Kind halbjährig war. Leck, kann ich einen Beschützerinstinkt aber eben, deine Andrea, wie hat sie das aufgenommen, dass ihr zusammen in Mission geht? Ist sie auch so eine Abenteurerin gefunden? Mol, da bin ich voll dabei.
Es war für sie auf jeden Fall eine grosse Herausforderung. Wir haben aber, gerade wo wir zusammengekommen sind, ist das ein riesiges Thema gewesen. Ich habe gerade gesagt, ich wollte das noch klären, bevor wir richtig in eine Freundschaft einsteigen. Im Sinn von, dass quasi, du musst mit dem rechnen, dass wenn du mit mir zusammengehst, den Weg, kannst du uns irgendwo mal irgendwo anverschlagen. Ich habe noch nicht gewusst, wo. Dort, und das war für uns eine ganz schwierige Zeit gewesen, wo wir uns gefragt haben, wie machen wir das jetzt? Sie hat sich das noch nie überlegt. Und ich habe gewusst, man kann nicht einfach gehen und der eine hat es voll auf dem Herzen und der andere nicht. Und dort haben wir aber schon, dass irgendwie für uns so ein bisschen die Antwort, die wir dort in dem rein bekommen ist, dass wenn Gott uns wird schicken, wird uns beide das aufs Herz legen. Und meine Andrea, die ist jetzt nicht so, sie ist auch ein bisschen Abenteurerin, aber nicht so eine Draufgängerin wie ich vielleicht. Die einfach mal sagt, jetzt gar nicht mal und schau, was passiert. Und darum ist auch der Prozess vom Zusammensuchen ganz wichtig gewesen. Eben jetzt im 2010 hat sich vieles geändert in unserem Leben, also quasi fast alles, also Arbeitsstelle, Studium, Wohnort, alles so ein bisschen, was man kann ändern, hat sich dort geändert, wir heiraten. Und dann im 2014 haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal einfach mal schauen. Und dann sind wir zusammen gereist, das war eine sehr strenge Zeit für sie, weil ich bin überall unterwegs gewesen, in diesen Ländern, in Mittelamerika und habe überall auch die Nöte gesehen und mir überall überlegt, was könnte man alles machen. Und da ist meine Frau nicht mitgekommen. Es ist einfach zu viel gewesen. Ich bin so einer, der schnell denkt und überall Ideen hat. Und das ist fast, hat uns fast ein bisschen verrieben in dieser Zeit, im Sinn, dass es einfach sehr streng ist. Sie war noch am vorherigen Nachdenken gewesen und ich bin schon bei den nächsten Gedanken gewesen.
Das muss man auch alles verarbeiten. Das war für sie auch alles neu gewesen, oder? Die Länder und...
Genau. Ja, für mich auch. Also ich habe ja Panama kennt, aber jetzt all die Länder nicht. Und doch ist es spannend gewesen. Wir haben viel Not gesehen überall. Man kann, ich sag mal, überall irgendwie etwas machen, und doch haben wir letztendlich, ist es irgendwie einfach Panama im Kopf geblieben. Und so ist, hat sich das Schritt für Schritt dann ergeben, dass man eigentlich wirklich jetzt einen Ruf hatten, dass wir gesagt haben, doch, Panama ist das, wo wir gehen wollen, die Narbe, das Volk. Das ist jetzt nicht, dass wir irgendeine Stimme von irgendwoher gehört haben, sondern einfach so einen Eindruck haben, dort können wir, dort ist unser Ort eigentlich. Und wir sind dann auch Schritt für Schritt in die Richtung weitergegangen. Ich habe dann eben mein Master in Entwicklungshilfe angefangen. Habe dann auch die Vertiefungsarbeiten und alles zu diesem Volk gemacht, habe mich mit dem auseinandergesetzt, habe ein paar Reisen gemacht, um dort Sachen zu erforschen. Und so hat sich einer für uns dann immer klarer herauskristallisiert, ja, wir gehen zu den Narben und möchten dann auch in der ersten Zeit sicher auch unter ihnen leben, was dann durchaus auch eine rechte Herausforderung geworden ist. Dann, ja.
Genau, also im 2018 sind wir ausgewandert und du hast mir gesagt, 7 Jahre sind wir eigentlich ständig im Krisenmodus gewesen, also es ist eigentlich bis erst gerade. Also was ist da alles passiert, was habt ihr da erlebt?
Ja, wir sind vielleicht ein bisschen naiv ins Ganze reingestartet. Ich habe immer sehr enge Zeitpläne und ich gehe häufig nicht auf. Das ist so ein Ding, das ich immer noch am Lernen bin. Wir sind im Januar angekommen, haben im Februar das Material zurechtstellen für den Hausbau, im März bauen und eigentlich haben wir gedacht, im April können wir einziehen. Das ist dann bei weitem nicht aufgegangen. Wir haben müssen das Haus fast zweimal bauen, um das kurz zu fassen. Sind dann erst ein Jahr später, eingezogen. Haben in der ersten Zeit in dem Haus, wo wir gewohnt haben, übergangsmässig Skorpionenplage gehabt, wo nicht so cool war, jeden Tag quasi irgendwo so einen Skorpion zu finden.
Horror! Und die sind ja giftig, also das ist ja schon nicht harmlos.
Genau, die von Panama sind jetzt nicht ganz so tödlich wie die australischen Sorten.
Nicht ganz so tödlich.
Also, sind nicht tödlich, sage ich jetzt mal grundsätzlich. Okay. Aber bei einem Kind weiss man nie. Und darum ist das für Andrea natürlich totaler Horror gewesen. Und auch sonst, es ist einfach schon eine sehr herausfordernde Situation gewesen, wo wir in den letzten Jahren eigentlich immer so ein bisschen Eindruck haben, wir sind von einer Schlacht in die andere getrieben worden. Und haben schon einiges müssen auch einstecken. Es ist natürlich dann auch dann im Ende, oder im 20. dann auch der Corona-Lockdown gekommen. Der ist bei uns in Panama viel heftiger gewesen als da irgendwo in Europa. Und wir natürlich dann noch in den Bergen irgendwo eingelochert gewesen, wo wir nicht mehr haben, aus dem Haus können. Und das sind schon sehr herausfordernde Sachen. Und auch das ganze Umfeld, wo wir gemerkt haben, hat uns selber auch fertig gemacht. So in einem Umfeld von der Armutsleben, Hoffnungslosigkeit, wo so viele Probleme da sind, auch sozial, bist du dir gefahren, dass du am Schluss selber die Hoffnung verlierst. Und das hat uns schon selber auch fertig gemacht. Und ist von dem her jetzt auch für uns gut, dass wir seit dem letzten Jahr in der Stadt leben, ein bisschen Abstand haben, auch zu unserer Arbeit, sage ich jetzt mal, zu dem Umfeld, wo wir zwar lieben, aber wo wirklich so schwierig ist, dass wir das selber fast nicht vertreten haben, nicht reinzuleben. Ja.
Mhm. Und in dieser Zeit ist ja auch noch eure Tochter auf die Welt gekommen, die nicht gesund war, gell? Also in der Corona-Zeit ist sie, glaube ich, auf die Welt gekommen.
Genau, das war so eine totale, verrückte Zeit gewesen, so oder so schon. Und dann unsere Natania, die ist 3 Wochen vor einem kompletten Lockdown in Panama auf die Welt gekommen. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, die reagiert nicht normal. Und haben zum Glück noch eine Abklärung dürfen machen, weil es ist eigentlich in Panama alles zu gewesen, was nicht zum Überleben dient hat, man nicht dürfen machen. Und haben dann aber bald einmal, also der Verdacht, den wir keinen bestätigt sehen, oder sie eigentlich nicht gehört. Und es ist natürlich schon extrem aufreibend gewesen, ein Kind haben, wo irgendwie etwas nicht stimmt. Man kann es nicht wirklich sauber abklären. Und sind da oben in den Bergen ohne Internet, kaum mit Telefonanschluss. Also wir müssen irgendwo auf den Berg steigen, um telefonieren. Und das ist schon eine sehr strenge Situation, die sehr auch aufreibend war.
Ja, und ihr habt nicht gewusst, ob sie irgendeinen Hirnschaden hat, gell?
Das war am Anfang der Verdacht, weil sie einfach nicht reagiert hat. Das hat man eben dann über die Hintertür haben wir geschafft, in ein Spital sie zu bringen. Das hat man dann abgeklärt, dass in dem Sinne alles okay war dort. Nur hat sie dann in dem Spitalaufenthalt den Infekt aufgelesen, wo sie dann über Monate dann Blut im Stuhl hatte. Das ist dann nur noch schlimmer geworden.
Ja.
Das ist dann eigentlich für ein halbes Jahr fast ein grösseres Problem gewesen, weil das hat man dann nicht weggebracht, bis dann fast ein Jahr später.
Okay. Oh ja, also es klingt nach viel Herausforderung und so eine empfindliche Phase, wo man kleine Kinder hat, gell? Ja, sehr herausfordernd. Was hat das für dich geheißen? Weißt du, wenn es deiner Familie nicht gut geht, hast du auch daran gedacht, alles abzubrechen und einfach in die Schweiz zu kommen?
Wir sind schon ein paar Mal an dem Punkt gewesen, ja. Also, wir haben letzte Zeit gegeben, wo man vielleicht sehr häufig über das nachdenkt, ob man jetzt abbrechen oder nicht. Und es ist ganz klar, für mich ist immer es ist Gefahr, dass wenn man gerade so eine grosse Aufgabe sich auf die Schulter legt oder Kleid bekommt, dass man dann wie das als erstes sieht. Und für mich ist ganz klar, Gott hat die erste Stelle in unserem Leben. Auch für mich, aber auch für uns als Familie. Und als nächstes kommt aber die Familie und nicht die Arbeit für Gott. Weil meine Familie, sage ich jetzt mal, ist mein erstes Missionsfeld. Und in dem Sinne war eigentlich immer klar gewesen, dass wenn etwas mit der Familie nicht stimmt oder wenn es auch meiner Frau nicht geht, dann müssen wir abbrechen. Und wir mussten mal vor 2 Jahren einen Aufenthalt machen in der Schweiz, wo wir gemerkt haben, jetzt geht es nicht mehr, wir müssen eine Pause machen. Dort bei unserer Tochter war natürlich auch die Frage, was ist, wenn sie taub bleibt. Dort war natürlich der Hammer gewesen, dass wir dann haben erleben durften, wie Gott wirklich ein Wunder geschenkt hat, weil sie ist nach ein paar Monaten, gerade nach einem Heilungsgebet, wo wir gemacht haben, über das Telefon mit unseren Leitern in der Kirche von der Schweiz, haben wir zusammen wirklich ganz bewusst nochmal für das gebeten, dass Gott sie heilt. Und sie ist wirklich dann, den Tag darauf haben wir gemerkt, sie fängt an zu reagieren.
Ach, gerade, also, das heisst, ihr habt ein Zoom-Gespräch gehabt, oder ein Telefongespräch mit Leuten, die gläubig sind hier in der Schweiz, die auch glauben. Die haben für eine Heilung gebetet.
Genau, es gibt so eine Bibelstelle im Jakobus, wo in der Bibel wo steht, man soll, wenn jemand krank ist, die Leitende aus der Gemeinde bitten, dass man mit einem betet. Wir haben viele Leute gehabt, die sonst auch betet haben.
Aber das ist der Kirchengemeinde, ja.
Genau, und wir machen das auch ganz bewusst, dass wir sagen, hey, wir glauben, dass wir einen Gott haben, der echt ist, der auch Wunder tun kann. Ich habe das auch sonst schon im Kleineren erlebt, oder bei mir jetzt. Aber das haben wir dann gemacht. Ja, sie haben sich über Zoom getroffen, wir mussten uns über das Telefon einklinken, weil wir kein Internet hatten. Und haben einfach nochmal ganz bewusst für sie gebetet dort. Und haben zufälligerweise, glaube ich, am Tag drauf oder 2 Tage später eine erste Untersuchung gehabt, wo man das Ohr mal vermessen hat. Und dort ist tatsächlich herausgekommen, dass sie an einem Ohr gehört. Und von dort haben wir auch gemerkt, hey, sie reagiert am Tisch. Sie schaut uns an, wenn wir ihr etwas sagen.
Krass. Also, und das ist vorher nie vorgekommen.
Nein, wir haben auch da Videos. Natürlich fragt man sich im Nachhinein, haben wir einfach irgendwie einen Vogel gehabt? Ist die Zeit einfach ist zu viel geworden? Wir haben uns das eingebildet. Aber wir haben auch Aufnahmen, wo wir auch Ärzte geschickt haben, von Videos, wo man, außer man hat auf eine Pfanne gehauen, mit ganz laut, hat sie eigentlich nie reagiert. Und nachher aber hat sie plötzlich angefangen zu reagieren. Am Anfang noch nicht so genau die Richtung können bestimmen, weil sie vielleicht nur eine Seite gehört hat zuerst, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wo man dann im November, also wo sie schon bald 3/4-jährig alt war, ist dann bei einer abschliessenden Untersuchung rausgekommen, dass alle, eigentlich bis dort ist alles gut wieder.
Also sie gehört auf beiden Ohren?
Sie gehört heute auf beiden Ohren und hat absolut keine Einschränkung. Und man kann auch nicht nachträglich jetzt irgendwie sagen, was es war. Weil normalerweise tut sich das nicht von selber korrigieren, wenn so etwas ist, von klein an.
Krass. Also das stärkt sicher den Glauben. Du sagst, Gott hat den ersten Platz. Das klingt zum Teil also fast ein bisschen krass, weißt du? So. Der Glaube muss so... erlebst du den so stark in deinem Leben, in deinem Alltag, dass du das so kannst sagen?
Ja, das habe ich eigentlich schon seit Kind so gesagt und habe auch für mich nicht nur eine Theorie oder so eine Krücke gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass Gott die erste Stelle in meinem Leben hat. Das Coole ist jetzt, vielleicht kurz noch aus das zurückkommen, jetzt in diesen ganzen Problemen, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, und die sind also wirklich mehr, als ich jetzt mir lieb gewesen sind, einfach immer wieder in dem ganzen Schrott rein zu erleben, wie Gott dort ist und auch wieder einen Ausgang gibt oder auch, ja, das am Schluss hat auch gesehen, hey, da ist Gott dabei gewesen, wir sind nicht allein gewesen. Und ich glaube auch da, an einen Gott, der, wenn ich jetzt die Bibel genau lese, nicht verspricht, dass einem alles Judi-Hui geht im Leben, wenn man mit ihm unterwegs ist, aber er ist mit uns, selbst im Todestal, also wie es der Psalm 23 sagt. Und grundsätzlich glaube ich schon, also Gott an erster Stelle, ich glaube, dass wenn ein Gott seinen Sohn schickt, um für uns zu sterben, muss er einen Grund haben, guten. Und ich bin total überzeugt von dem Leben in dieser Beziehung mit dem Gott. Das geht für mich vor der Arbeit, die ich mache oder was ich für die Menschen mache. Ich möchte eigentlich in meinem Leben, der Jesus ist aus meiner Sicht gekommen, wenn ich die Bibel, so wie ich die Bibel verstehe, um das zu ermöglichen, dass wir mit Gott unterwegs sein können. Und aber auch in dem unterwegs, dass wir sagen, Gott bestimmt über mein Leben. Und das erlebe ich als total erfüllend, als total etwas Cooles. Als Ingenieur würde ich sagen, so wie ein Auto für die Strasse gemacht ist und ein Schiff fürs Wasser, sind wir Menschen gemacht, um mit Gott unterwegs zu sein. Und in dem Sinn, ist für mich einfach absolut, absolut cool, zu sagen, ich lebe mit dem Gott in meinem Alltag und darf auch immer wieder sehen, wie der Gott nicht nur einfach in kleinen Sachen wirkt, sondern selbst in so grösseren Sachen, wie jetzt ein Kind ohne Gehör, dass Gott auch da Wunder machen kann.
Also du erlebst Gott schon. Also du erlebst ihn wirklich, dass du ihn spürst oder hörst oder schmeckst oder siehst oder wie ist denn das? Wenn du weißt, so dein ganzes Leben drauf setzt, Job, Familie, alles.
Also hören, ja, es ist schon schwierig, gell? Wenn man sagt, Leute, ich höre Gott und dann fragt einer, ja, wie hörst du denn? Hast du eine Stimme? Ich höre nicht eine Stimme. Aber ich bin mit ihm unterwegs, ich versuche die Verbindung zu haben. ich spüre, ich, auch in dem Ganzen, was wir machen, gell, es hat so viel Not, da muss ich irgendwie wissen, wo willst du hin, dass ich mich auch bewusst immer wieder auch frage, mit Zeiten von der Stille nehme, dass man immer wieder herausfordert, dass man die überhaupt hat. Aber dass man sagt, Gott, was, wo möchtest du mich brauchen? Und da leben wir schon im Alltag ganz viel, einfach die Führung, dass an der Hand genommen werden, auch dass man manchmal in eine Richtung Sachen gemacht haben, die wir gar nicht planen können, wo wir merken, hey, es geht uns, für uns auch nicht darum, dass wir sagen, wir möchten unsere Pläne realisieren, sondern wir möchten dort sein, wo Gott am Wirken ist. Und ja, wir leben mit dem Gott rein, wir sind dort unterwegs. Für mich ist Bibellesen zum Beispiel jetzt nicht einfach ein Ding, ich tue da mir Informationen zu, ich will auch da raushören, was Gott sagt, aber ich glaube auch, dass er zu uns redet, durch seinen Geist, wie es die Bibel auch sagt, der, der in uns wohnt und in dem Sinn auch die Verbindung, wie er hilft, zu haben zu ihm. Und in dem Sinne wird es spüren, in welche Richtung soll ich gehen. Das ist noch schwierig, so ein Wort zu fassen, aber in dem Sinn, ja, wir leben voll in dem Sinne, in unserem Alltag. Wir schaffen es mal besser, mal weniger gut. Also ich bin da nicht der super fromme, bis jetzt auch noch kein heiliger Schein gesehen. Also wir sind in vielen Sachen ganz normal unterwegs und vielleicht vergessen wir das zu fragen. Aber so grundsätzlich ist unser Wunsch, wir möchten, dass in unserem ganzen Alltag von Gott bestimmt wird und dass wir auch das machen, wo ja, wir den Eindruck haben, dass es er ist. Und manchmal täuscht man sich auch. Mhm. Und dann geht man in eine Richtung, merken, das ist jetzt nicht gewesen. Und dann muss man sich halt auch dann korrigieren lassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da andauernd die super Eingebungen habe. Und dann, es ist häufig so ein Fragen, Suchen, ein Anentasten. Und immer wieder das eben sagen, Gott, was ist das, was du willst? Und dann einfach Schritt für Schritt zu gehen. Ich hätte mir gerne so einen Plan für mein ganzes Leben schon immer gewünscht. Aber da ist schon so, dass ich eigentlich immer nur den nächsten Schritt sehe. Mhm. Auch jetzt, wo man an einer Schwelle stehen von unserer Organisation und sagen, wir brauchen extrem viele Mitarbeiter, aber sehen es noch nicht. Mhm. Und wir sagen, wir wollen eigentlich 200'000 Leute, die uns am Herzen liegen, erreichen, aber das können wir nicht allein.
Ja, da musst du jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also, das, wir sind ja jetzt immer noch dort, trotz diesen krassen Herausforderungen. Und da ist deine Frau, das sind alle einverstanden, dass sie immer noch dort sind.
Ja, je länger, je mehr geht es ja nicht nur noch um die Andrea und meine Frau, sondern auch unsere Kinder, wir das irgendwo auch mittragen. Ja, das ist genau. So.
Ja.
Meine Kinder sind schon sehr gerne in der Schweiz. Von eben dort, wo wir vor 2 Jahren da waren, sind sie auch da in der Schule. Und die haben das System da absolut cool gefunden, wo sie so einzeln gefördert werden. Das hat, also sie hat am liebsten gerade wollen bleiben. Und sie tun sich da schwer im Wissen, dass die Schule in Panama nicht ganz so cool ist. Es ist vieles auswendig lernen, so ein langweiliger Frontalunterricht, sage ich jetzt mal, sehr oft. Und doch, ist uns ganz klar, wir wollen sie nicht einfach mitzehren. Sie müssen das wie auch sehen, das Anliegen, dass wir denen Narben helfen wollen. Es geht jetzt nicht darum, dass sie mithelfen müssen, aber sie müssen doch irgendwo auch gewisse Opfer schon anbringen. Das ist schon so. Bei allem Coolen, bei allen Sachen, die man erlebt, wo ein normales Kind vielleicht jetzt so nicht erlebt, aber sie, dass sie so irgendwie auch mit verstehen können, mittragen können, dass Papi und Mami jetzt das machen, aus dem Grund. Und ja, immer, also es ist für uns ganz wichtig, auch für Andrea und mich, dass wir sagen, eben, wir gehen den Weg zusammen. Also es ist jetzt nicht einfach, dass der Daniel das findet und der Rest muss jetzt einfach. Da sind wir immer wieder dran und mit uns auch so Phasen setzen, dass wir sagen, wir sind jetzt nicht einfach für immer dort. Ich wäre vom Typ, dass ich könnte sagen, ja, ich bin jetzt mal gegangen und es ist schon, gut, ich muss nicht zurück in die Schweiz kommen.
Ja.
Aber dass wir doch eben gerade darum auch gesagt haben, wir tun immer alle paar Jahre, wir setzen uns so Zeiträume, wo wir dann auch wieder schauen, wie geht es weiter. Der nächste Schritt wird bei uns sein, jetzt so in 5-6 Jahren, wo es auch um die Ausbildung von uns nach hinten geht. Wenn sie eine Lehre machen oder halt wie ich das Highschool fertig mache und dann später studiere in der Schweiz. Aber da müssen wir auch letztendlich einen Tag auf nach dem anderen nehmen. Wir können das nicht alles planen jetzt.
Ja, neben, ihr seid jetzt in die Stadt gezogen und ihr habt eine riesige Vision oder du hast einen grossen Traum. Also ihr steht vor enormen Herausforderungen. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Nehmen wir uns ein bisschen mit, für was brennt euer Herz im Moment?
Unser Herz brennt um eben in dem Volk rein, wo auf eine Art vernachlässigt ist, wo in grosser Not ist, auch wirtschaftlich, aber die Armut geht viel tiefer. Das ist nicht so einfach erklärbar, dass man einfach sagt, die Leute haben kein Geld für Häuser oder denen fehlen Wasserprojekte oder was auch immer. Es geht viel tiefer in eine Geschichte hinein, wo sie eigentlich immer am Rand vor allem gestanden sind und immer abgedruckt werden und immer ausgebeutet werden.
Also ihr arbeitet eigentlich immer noch für die genau gleichen, die vorher einfach gewohnt haben.
Genau, unser Ziel hat sich nicht verändert. Wir sind jetzt an einem strategischen Ort, wo wir auch noch andere Gebiete von diesem Gebiet erreichen können. Es ist ein relativ grosses Gebiet, in einem bergigen Gebiet. Das ist wie so, sagen, wenn wir jetzt da wo das Bündnerland und das Tessin erreichen, ist natürlich, sind zwei Hügel oder grosse Hügel dazwischen.
Ja, krass.
Oder ein Berg, wo man dann und kein Tunnel hat. Also, und da sind wir jetzt, also wir haben nie so einfach gesagt, wir sind jetzt so die, die im Dorf etwas machen und da ein bisschen das und das werden. Wir wollen eigentlich schon Sachen in Bewegung setzen. Also haben auch da ein NGO gegründet, sind mit einem einheimischen Vorstand, mit einem Team von Freunden unterwegs und wollen noch ganz viel mehr Menschen da mobilisieren. Auch gerade einheimisch, also wir suchen jetzt nicht nur Leute da in der Schweiz, muss man sagen, wir müssen einen Haufen Schweizer mitnehmen, um dort die Schweizer Kultur zu bringen, sondern es geht uns darum, dass wir eigentlich wirklich gerade auch lokal verankert wollen arbeiten, mit Leuten von dort Veränderung anstoßen in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also Wasserprojekt ist das Ding, das mir am Herzen liegt. Wasser ist natürlich etwas sehr Essentielles, wo an vielen Orten, ich sage jetzt mal an den meisten, eigentlich nicht funktioniert. Die Leute müssen häufig weit laufen, ein dreckiges Wasser. Aber auch da geht es uns nicht nur darum, dass wir sagen, wir machen jetzt Wasserprojekt, sondern das Projekt muss auf eine Art gemacht werden, dass auch die Leute sich in ihrem Denken verändern. Weil es sind schon Millionen investiert worden in so Projekte und am Schluss läuft es eben doch nicht, weil sie, die Menschen, wenn sie sich nicht verändern, verändert sich nichts. Und da, wir lieben Nabe, aber wir sagen auch, sie haben auch einen Teil an dieser Armut und da müssen auch sie ihren Teil tragen, wo sie sich verändern lassen. Und da glaube ich gerade auch, dass Gott ganz viel machen kann, wenn er Menschen, Gott gibt Menschen Wert. Er gibt den Menschen Hoffnung. Und aus dem heraus kann man wegkommen von dem Komplex, von dem Selbstmitleid und sagen, doch, ich kann auch fehlen und muss auch meinen Teil beitragen. Es ist nicht nur so, dass sie Opfer sind von einem ungerechten System, das sind sie. Aber sie haben auch ganz viele Sachen, auch in ihrer Kultur, die viele schöne Sachen hat, aber auch ganz viele Sachen hat, die einfach sie kaputt macht. Und gerade auch im sozialen Bereich, wo wir auch erlebt haben, wo wir dort gelebt haben, wo einfach so viel Streit, so viel Sachen herrschen, wo sie sich eigentlich nur gegenseitig blockieren, um eigentlich Fürsche zu kommen. Und da hoffen wir, dass mit den Sachen, die wir machen, einfach können die Sachen anstoßen, wo sie letztendlich selber dann die Veränderung können weitertragen. Ja.
Aber das ist ja ein riesen Berg, oder, wo man da vor sich hat. Aber nur schon, dass sich Menschen verändern, oder? Das, ich frage eigentlich immer jeden Gast in jedem Gespräch, was gibt dir Hoffnung? Hey, was gibt dir Hoffnung? Dass du sagst, ich gebe nicht auf, wir gehen nicht auf.
Ja, also mir gibt Hoffnung, dass ich grundsätzlich schon daran glaube, dass eine Veränderung möglich ist. Das ist vielleicht so ein bisschen der träumerische Teil auch von mir. Im Sinn von, weil wir ein Umfeld vor uns haben, wo wir ganz klar wissen, es ist nicht so einfach. Und sehr wahrscheinlich werden wir jetzt nicht gerade schaffen, dass da der wirtschaftliche Boom ausbricht und dem Volk einfach besser geht innerhalb von 10, 20, 30 Jahren. Ja, und es ist auch jetzt nicht das Umfeld, wo ich berühmt werde, weil es ist einfach ein sehr schwieriges Umfeld, wo schon viele andere versucht haben, Millionen investiert worden sind und eigentlich gescheitert sind. In dem Sinn, aber für mich ist einfach das, was mich antreibt, dass ich sage, ja, das ist jetzt meine Aufgabe da, wo Gott mir gegeben hat. Und da möchte ich treu sein. Und in dem Sinn auch mich nicht messen an dem, was wir nur erreichen, sondern dass ich sage, ich will einfach das machen, wo ich spüre, dass Gott von mir will. Das klingt natürlich sehr idealistisch, das muss man auch vielleicht ein bisschen sein. Und doch ist auch sehr schön, und das treibt mich vielleicht auch an, wenn ich merke, so im Einzelnen, wie Menschen so gewisse Gedanken aufgreifen, wie ich Menschen kann prägen kann, im Einzelnen, und ich merke nachher, die können das weitertragen und noch viel besser vermitteln als ich. Und da gibt es schon einige Beispiele, wo ich merke, es sind sich im Kleineren Sachen am Tun. Aber ich habe natürlich jetzt 200'000 oder vielleicht alle so die 400'000 Narben im Blick. Und da, wenn wir jetzt schauen, wie viel habe ich jetzt schon erreicht, ist natürlich ganz wenig. Aber wie so ein Dominoeffekt ist der, der uns immer wieder vor Augen ist, wo man sagt, auf lange Sicht hoffen wir, dass wir etwas in Bewegung setzen können, das vielleicht auf lange Sicht wirklich eine Veränderung bringen kann, die nicht kurzfristig ist. Und es ist immer die grosse Gefahr, die, glaube ich, viele auch reingehen, die Organisationen, wo im Entwicklungsbereich unterwegs sind, man versucht immer schnelle Erfolg, um ein Foto zu machen und das dann den Spender präsentieren. Und da verweigern wir uns auch, dass wir sagen, hey, das ist nicht nachhaltig.
Also es klingt nach viel Zeit, die man investiert. Und ich habe es spannend gefunden, als ich da hergekommen bin. Du bist so ein produktiver, schneller Typ. Du hast mir da gerade alle Daten geschickt, die ich parkieren kann. Zack, 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 habe ich da jetzt die WhatsApp gerade überkommen. Ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung, auch für dich wahrscheinlich immer wieder, gell? Da einfach abschrauben, Zeit langsam verstreichen, sich investieren.
Ja, da lernt man geduldig sein. Das ist so. Ich bin einer, der sich selber sehr gerne vollpackt. Aber man muss lernen, geduldig sein. Trotzdem ist man vielleicht gerade in dem langsamen Müssen gehen, gerade in Panama weniger in dieser Gefahr, in den Burnout reinzufallen. Wir haben schon sehr lange Wochen. Wir arbeiten sehr viel. Aber ich merke, es ist nicht gleich stressig, wie wenn ich in der Schweiz unterwegs bin. Weil man einfach ein anderes Tempo muss anlegen.
Ja, genau. Wir sind ja recht rastlos geworden.
Nur schon, wie die Leute hier in der Schweiz laufen, merken wir, ja, da ist Panama ein ganz anderes Tempo. Man tut dort schlendern und nicht hasten.
Ja, so und lustig, das habe ich schon viel gehört. Ja. Ja. Gerade Latinos sind recht langsam unterwegs. Danke dir vielmals, Daniel, für alles erzählen, dass du uns mitgenommen hast in deine Geschichte und vor allem in dein Herzblut. Danke dir vielmals und alles Gute für die Zukunft.
Sehr gerne.
Der Daniel Manale. Mehr über seine Arbeit gibt es bei uns in den Shownotes. Da verlinken wir dir gerne mehr Infos über seinen Einsatz bei der NOBE. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Dort findest du auch den Link, wie du uns kannst unterstützen kannst, dass wir weiterhin so tolle Gesprächspartner einladen können, die Gespräche überhaupt führen können. ERF Medien ist ein Spendenwerk und darum sind wir unbedingt auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Und wir danken dir viel, viel mal. Ich bin Ruth Stutz und wir hören uns bald wieder.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.